Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir wissen, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich muss sagen, ich freue mich sehr, diesen Adventssonntag mit euch zu feiern. Ich liebe die Weihnachtszeit und freue mich, dass ich euch heute in diesem Adventssonntag begleiten darf und dass wir gemeinsam hier heute unseren Gott loben und anbeten dürfen. Er ist hier und er freut sich darüber, dass wir ihm begegnen wollen. Und da das der erste Adventssonntag ist, habe ich die große Ehre, heute für uns alle gemeinsam, quasi stellvertretend, die erste Kerze hier im Adventskranz anzumachen. Ich habe vorhin mal spaßesweise gefragt, ob ich auch alle vier anmachen darf, durfte ich nicht. Da gab es ein klares Nein. Der Wochenspruch aus dieser Woche passt ganz wunderbar zu dem Adventssonntag heute. Und zwar steht er in Sacharja 9, 9a. Da steht, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und das möchte ich dir heute Morgen so sagen. Dein König ist zu dir gekommen, ein Gerechter und dein Helfer. Ich bete. Vater im Himmel, danke, dass wir anfangen dürfen, Weihnachten zu feiern. Danke, dass wir hier zusammenkommen dürfen als eine große Gemeinde, als deine Kinder, als Menschen, die dich suchen und diesen Adventssonntag gemeinsam feiern dürfen. Danke, dass nicht nur wir hier sind, Herr, sondern dass auch du hier bist. Danke, dass du uns einlädst in deine Gegenwart. Herr, wir beten, dass du uns bereit machst für das, was du heute zu sagen hast. Danke, dass du die Woche kennst, die hinter uns liegt. Danke, dass du hier gestern beim Basar dabei gewesen bist, Herr. Dass wir hier gemeinsam gestern den Tag verbringen durften und die Nachbarn herzlich willkommen heißen durften. Danke, dass du weißt, wie es in unserem Innern aussieht, Herr. Was aufgewühlt ist, das, was verletzt ist. Du siehst die Worte, die wir gesprochen haben und die uns gesagt wurden. Du siehst das, was wir getan haben oder unterlassen haben. Und Herr, so wollen wir ehrlich heute vor dich treten und wollen dich auch um Entschuldigung bitten für die Dinge, wo wir nicht gut gehandelt haben, nicht gute Dinge gesagt haben. Wo wir aus uns selber versucht haben zu leben und nicht aus dir. Und Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der vergibt. Immer wieder vergibst du uns. Und so bete ich, Herr, dass du uns heute dieses Geschenk wieder neu zeigst. Herr, erfüll du uns mit deinem Geist, mach du uns bereit dafür, dass wir dein Reden heute hören können. In Jesu Namen. Amen.
Jetzt begeben wir uns auf eine Zeitreise. Und zwar in das Jahr vor Christus, das eine Jahr vor Christus. Und dort können wir beobachten, wie Zacharias im Tempel seinen Dienst verrichtet und was er dort erlebt, wer ihm dort begegnet.
Es begann in der Zeit, als Herodes König von Judäa war. Damals lebte dort ein Priester namens Zacharias, der zur Priesterabteilung des Abia gehörte. Seine Frau hieß Elisabeth und stammte aus dem Priestergeschlecht Aarons. Beide führten ein Leben in Verantwortung vor Gott und richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Sie waren kinderlos geblieben, weil Elisabeth keine Kinder bekommen konnte. Und nun waren beide schon alt geworden. Als seine Abteilung wieder einmal an der Reihe war, den Priesterdienst vor Gott zu verrichten, wurde Zacharias nach priesterlichem Brauch durch ein Los dazu bestimmt, das Räucheropfer im Heiligtum des Herrn darzubringen. Während er opferte, stand eine große Menschenmenge draußen und betete. Doch ihm erschien ein Engel des Herrn, der plötzlich auf der rechten Seite des Räucheraltars stand. Zacharias erschrak, als er ihn wahrnahm, und bekam es mit der Angst zu tun. Doch der Engel sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Und den sollst du Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn vor Gott wird er ein Großer sein. Er wird keinen Wein und auch keine anderen berauschenden Getränke anrühren und von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Im Geist und in der Kraft des Propheten Elia wird er dem Herrn als Bote vorausgehen. Er wird die Herzen der Väter zu ihren Kindern umkehren lassen und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten zurückführen, um so das Volk für das Kommen des Herrn bereit zu machen. Wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschieht? Fragte Zacharias. Schließlich bin ich ein alter Mann und auch meine Frau ist nicht mehr jung. Ich bin Gabriel, erwiderte der Engel. Ich stehe unmittelbar vor Gott und bin extra zu dir geschickt worden, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zur gegebenen Zeit eintreffen. Aber du wirst stumm sein, weil du mir nicht geglaubt hast. Du wirst so lange nicht mehr sprechen können, bis alles geschehen ist, was ich dir angekündigt habe. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Er machte sich durch Handzeichen verständlich, blieb aber stumm. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Als seine Dienstwoche vorüber war, ging er wieder nach Hause. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger und zog sich 5 Monate völlig zurück. Sie sagte: Der Herr hat mir geholfen. Er hat meinen Kummer gesehen und die Schande meiner Kinderlosigkeit von mir genommen.
Die Basar-Wochenenden sind wild, aber das ist okay, damit kommen wir gut klar. Und ihr habt jetzt schon die kurze, knappe Einführung in unsere neue Adventspredigtreihe bekommen, Engel. Dazu eine kurze Geschichte aus meinem Leben. Ich habe in diesem Herbst etwas Wunderbares erlebt. Und zwar haben sich direkt 2 Kindheitsträume von mir sind in Erfüllung gegangen. Und zwar war ich in Paris. Und in Paris war ich im Louvre. Das Louvre ist eins der größten und renommiertesten Kunstmuseen, die es so gibt auf der Welt. Und dann bin ich da so durchgegangen. Ich habe die Mona Lisa umschifft, weil da war es immer sehr voll. Und dann bin ich durch die anderen Abteilungen und dann war da eine Abteilung, da waren quasi nur Engelsbilder. Ich bin gefühlt 15 Minuten oder was nur durch Engelsbilder durchgegangen. Was waren das für Engel? Das waren dicke weiße Babys mit goldenen Locken, goldenen Flügeln, die auf den Wolken rumgelegen haben. Und ich dachte mir, aha, wenn das Engelsein ist, wie wunderbar. Und da habe ich mir aber die Frage gestellt, ist das so? Sind das Engel? Liegen Engel den ganzen Tag nur auf Wolken rum? Oder was machen Engel so? Wie sind Engel? Vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt. Vielleicht wurde zu dir aber auch schon mal sowas gesagt wie, da hattest du wohl einen Schutzengel. Oder du hast einen Schutzengel in deinem Auto hängen, weil du vielleicht hoffst, dass der dich davor beschützt, dass du einen Unfall hast. Gerade in der Weihnachtszeit hören wir ja immer auch viel von Engeln. Es gibt viele Filme, wo es um Engel geht. Als wir über die Predigtreihe gesprochen haben, habe ich gehört, dass es früher in den 90ern mal einen Film gab, der hieß Stadt der Engel. Siehst du, ein paar nicken. Ein paar wissen, wovon ich rede. Ich nicht. Ich kenne den Film nicht. Aber auch heute gibt es moderne Filme mit Engeln. Und wir hören immer mal hier und mal da was von Engeln. Aber was wissen wir eigentlich aus der Bibel darüber, wie Engel wirklich sind? Ganz grob gesagt wissen wir aus der Bibel über Engel, dass sie reale Wesen sind. Es gibt sie wirklich. Manchmal sind sie unsichtbar und manchmal nehmen sie aber Gestalt an. Wir wissen aus der Bibel, dass Engel einen eigenen Willen und Verstand haben und dass sie Gott unterstellt sind. Wir wissen, dass Engel Gott dienen, dass sie seinen Willen ausführen. Zum Beispiel, indem sie Menschen zur Hilfe kommen oder Menschen Botschaften übermitteln, wenn Gott das möchte und es ihnen aufträgt, dass sie das tun sollen. Wir wissen über Engel, dass sie Gott loben, dass sie Gott anbeten. Du kannst dir das so vorstellen, dass im Himmel quasi ein durchgehender Lobpreis ist. Und wenn wir hier in der Gemeinde Lobpreis machen, dann klinken wir uns eigentlich nur ein in den Lobpreis, der sowieso immer da ist, denn die Engel beten unseren Gott an. Und wir haben eben die erste Engelsbegegnung der Weihnachtsgeschichte gesehen und gehört. Die Begegnung von Zacharias mit dem Engel Gabriel. Zacharias lebte in der Zeit kurz bevor Jesus geboren wurde. Er gehörte zum Volk Israel und hatte dort eine besondere Aufgabe, denn er war Priester. Die Situation ist, dass das Volk Israel 400 Jahre lang keine Botschaft von Gott bekommen hatte. 400 Jahre Schweigen. In dieser Zeit erlebte das Volk Israel Unterdrückung. Zur Zeit von Zacharias von den Römern. Vor diesen 400 Jahren Schweigen hatte Gott dem Volk Israel Wegweisungen und Hilfestellungen, Korrekturen, Ermutigungen, Prophezeiungen gegeben, indem er Propheten einsetzte und ihnen Botschaften für das Volk Israel gab. Viele dieser Prophezeiungen sind schon erfüllt gewesen und wahr geworden. Aber es gab auch noch einige Prophezeiungen, die sich noch nicht erfüllt hatten, für die die Zeit noch nicht gekommen war. Und es gab da eine Prophezeiung, die kannte das Volk Israel ganz, ganz genau. Denn es gab eine Prophezeiung oder mehrere sogar über einen Messias, der als ihr Retter kommen würde. Sie wussten, es soll ein Retter kommen, der sie aus der Unterdrückung, die sie erlebten, retten sollte. Sie wussten auch, dass kurz bevor der Messias, der Retter, kommt, ein Bote kommen sollte, der das Kommen dieses Retters vorbereiten würde. Das steht zum Beispiel in Maleachi 3, Vers 1. Das ist das letzte Kapitel im Alten Testament. Da steht, siehe, ich sende meinen Boten, sagt Jahwe, der allmächtige Gott. Er wird mir den Weg bahnen. Und plötzlich wird der Herr, auf den ihr wartet, zu seinem Tempel kommen. Ja, der Bote des Bundes, den ihr herbeisehnt, wird kommen sehen. 400 Jahre lang warteten die Israeliten. Und sie sehnten sich danach, dass der Retter kommt. Vielleicht kennst du das auch. Vielleicht wartest du noch nicht 400 Jahre, aber schon eine gewisse Zeit auf Rettung. Auf jemanden, der dir hilft. Auf jemanden, der dich rauszieht aus dem, was dich bedrückt. Das Volk Israel wusste, Gott hat einen Rettungsplan. Er wird sie befreien. Und sie wussten, die erste Phase von diesem Rettungsplan wird durch einen Boten eingeläutet. Und die Ankündigung der Geburt von genau diesem Boten ist die erste Botschaft nach 400 Jahren, die Gott an sein Volk richtet. Und genau diese Botschaft ist es, von der wir eben gehört haben. Die Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer. Die erste Phase des Rettungsplans ist damit gestartet. Lasst uns noch mal draufschauen, wie der Start war. Es gibt also diesen Priester Zacharias, von dem wir hören, dass er und seine Frau so leben, wie es Gott gefällt. Aber sie waren lange nicht die perfekte Familie. Sie hatten keine Kinder. Und mittlerweile waren sie auch alt geworden. Trotzdem hielten sie an Gott und an ihrem Dienst für Gott fest, obwohl sie sich Kinder wünschten. Und als Zacharias dran war mit seinem Priesterdienst, steht plötzlich vor ihm ein Engel. Und natürlich erschreckt sich Zacharias im ersten Moment. Stell dir mal vor, du bist auf der Arbeit und auf einmal steht ein Engel vor dir. Ich glaube, diese Reaktion können wir gut nachvollziehen, oder? Aber der Engel reagiert ganz gut, finde ich, und sagt: Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Interessant. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und den sollst du Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn vor Gott wird er ein Großer sein. Er wird keinen Wein und auch keine anderen berauschenden Getränke anrühren und von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Im Geist und in der Kraft des Propheten Elia wird er dem Herrn als Bote vorausgehen. Er wird die Herzen der Väter zu ihren Kindern umkehren lassen und ungehorsam mit zur Gesinnung von Gerechten zurückführen, um so das Volk für das Kommen des Herrn bereit zu machen. Ich finde, der Engel geht hier ziemlich liebevoll auf Zacharias ein. Zacharias scheint sich aber trotz der beruhigenden Worte vom Engel nicht ganz sicher zu sein, ob er das, was der Engel ihm da sagt, wirklich glauben kann. Wie kann ich sicher sein, dass das geschieht, fragt Zacharias. Und er weist dann nochmal darauf hin, dass er ja schon ziemlich alt ist und auch seine Frau nicht mehr ganz jung sei. Und die Reaktion von dem Engel auf diese Unsicherheit von Zacharias ist dann interessant. Der Engel sagt: Ich bin Gabriel. Ich stehe unmittelbar vor Gott und bin extra zu dir geschickt worden, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zur gegebenen Zeit eintreffen. Aber du wirst stumm sein, weil du mir nicht geglaubt hast. Du wirst so lange nicht mehr sprechen können, bis alles geschehen ist, was ich dir angekündigt habe. Auf die Unsicherheit von Zacharias reagiert der Engel, indem er ihm erklärt, wer er überhaupt ist und was er tut. Wir erfahren, dass hier nicht irgendein Engel vor Zacharias steht, der sich irgendwas ausgedacht hat. Wir erfahren den Namen und die Funktion von diesem Engel. Es ist nämlich der Engel Gabriel, der eine hohe Position hat unter den Engeln. Und wir erfahren, dass Gott ihn extra und ganz bewusst auf den Weg geschickt hat zu Zacharias mit dieser guten Botschaft, dass der Rettungsplan Gottes jetzt losgeht. Denn der Bote des Messias wird geboren werden. Und der Bote, das war Johannes der Täufer, der das Volk dann vorbereitet hat auf das Wirken von Jesus. Johannes der Täufer, der kurz vor Jesus geboren wurde. Und er wurde übrigens, das lesen wir dann in den weiteren Kapiteln in den Evangelien, genau zu dem Mann, den der Engel da beschrieben hat. Johannes lebte leidenschaftlich dafür, Menschen zur Umkehr zu Gott einzuladen. Und viele Menschen folgten seiner Einladung. Aber Johannes wusste immer und hat immer betont, nicht er ist der Messias, sondern er bereitet nur die Menschen vor auf das Kommen des Messias, auf Jesus. Denn Gott hatte von Anfang an geplant, dass Jesus, sein Sohn, Gottes Sohn, als Retter auf diese Welt kommen wird. Gott greift dadurch ganz aktiv in das Weltgeschehen ein. Unser Schicksal ist Gott nicht egal. Er sehnt sich nach uns Menschen. Gott sehnt sich nach uns Menschen. Und deswegen hat er diesen Plan gemacht und ihn auch umgesetzt. Gott hat einen Weg geschaffen, damit die Menschen, damit wir zu ihm zurückkehren können. Und Gottes Plan ist dabei so vollkommen, dass er sogar die Menschen darauf vorbereitet. Gott schenkt Zacharias und Elisabeth, die so lange auf Kinder gewartet haben und dafür gebetet haben, einen Sohn. Und die Geburt dieses Sohnes kündigt er an, er bereitet die Eltern vor. Und durch Johannes bereitet er dann das Volk darauf vor, dass Jesus, der lang ersehnte Retter, nun endlich da ist. Und Jesus ist es dann, der alles verändert. Und auch das wurde schon im Alten Testament angekündigt. In vielen verschiedenen Stellen. Aber in Jesaja 53 wird es konkret gemacht. Und das möchte ich dir gerne vorlesen. Keine Angst, ich habe eine Übersetzung gewählt, der man gut folgen kann. Und wenn du möchtest, kannst du dich zurücklehnen. Wenn du möchtest, kannst du deine Augen schließen. Und ich lese mal die Verse, die ersten Verse aus Jesaja 53 vor. Da steht: Wer hat denn unserer Botschaft geglaubt? Und an wem hat sich Jahwes Macht auf diese Weise gezeigt? Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross, wie ein Trieb aus trockenem Grund. Er war weder stattlich noch schön. Er war unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Und durch seine Striemen sind wir geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. Er wurde misshandelt. Doch er beugte sich nicht. Er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt. So ertrug er alles ohne Widerspruch. Durch Bedrückung und Gericht wurde er dahingerafft. Doch wer von seinen Zeitgenossen dachte darüber nach? Man hat sein Leben auf der Erde ausgelöscht. Die Strafe für die Schuld meines Volkes traf ihn. Bei Gottlosen sollte er liegen im Tod, doch ins Steingrab eines Reichen legte man ihn, weil er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam. Doch Jahwe wollte ihn zerschlagen. Er war es, der ihn leiden ließ. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und er wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener der Gerechte den vielen Gerechtigkeit bringen und ihre Vergehen lädt er auf sich. Gottes Rettungsplan für diese Welt ist Jesus. Wir haben gerade gelesen, durch ihn, durch Jesus, gelingt der Plan Jahwes. Das heißt der Plan Gottes. Der Plan war, dass Jesus freiwillig stirbt. Dass Jesus, der keine Sünde begangen hat, der keinen Fehler gemacht hat, der keine Schuld auf sich geladen hat, dass er freiwillig für uns stirbt und wieder aufersteht und dadurch das Böse besiegt. Und das ist geschehen. Das lesen wir im Neuen Testament, zum Beispiel in Kolosser 2, Vers 14 und 15, wenn du es nochmal nachlesen möchtest. Der Rettungsplan ist gelungen. Jesus ist Sieger über das Böse in dieser Welt. Und dadurch ist das Friedensreich Gottes durch Jesus gestartet. Wir wissen zwar, dass es noch nicht vollendet ist, darauf warten wir noch. Aber wir dürfen sicher sein, dass es kommt und vollendet werden wird, denn Gott hält seine Versprechen. Die Israeliten haben gewartet, dass der Messias kommt. Und er ist gekommen. Wir befinden uns auch ein wenig in einer Wartephase. Aber anders, als es die Israeliten erlebt haben. Denn wir sind in einer Phase, in der das Reich Gottes schon angebrochen ist. Wir sind in einer Phase, in der Rettung möglich ist. Und Jesus ist der Retter für die ganze Welt. Aber auch für dich ganz persönlich. Jesus, so haben wir das eben gelesen, ist auf diese Welt gekommen, um unsere Krankheit, unsere Schmerzen, unsere Schuld, unsere Sünden, um unsere Verirrung auf sich zu nehmen. Jesus, der als Baby auf diese Welt gekommen ist, nur um uns in der Liebe Gottes zu begegnen und um uns zu retten, um Frieden für uns möglich zu machen. Wegen dir und mir hat Jesus das gemacht. Weil Gott sich nach dir sehnt. Und weil Gott weiß, wir brauchen Rettung. Und weil Gott einen guten Rettungsplan hat. Deswegen hat er sich auf den Weg gemacht, um dich zu lieben und um dich zu retten. Und wir dürfen wissen, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, dann sind wir in Ewigkeit gerettet. Aber wir dürfen das auch schon jetzt im Persönlichen erleben. Wir sind Geliebte Gottes. Gott möchte dich umhüllen mit seiner Liebe. Wir haben unseren besten Freund Jesus immer an unserer Seite. Wenn du keine Freunde hast, oder keine guten Freunde hast, dann darfst du wissen, Jesus ist dein Freund. Egal wie oft dich jemand anruft, egal wie oft sich jemand bei dir meldet, Jesus ist immer bei dir. Immer. Und er verlässt dich nicht, das verspricht er uns in seinem Wort. Komme, was wolle. Jesus bleibt bei dir. Wir sind vom Geist des Vaters erfüllt als Christen. Wir haben einen himmlischen, perfekten Vater, der sagt, ich möchte dir so nah sein, wie niemand anders dir nah sein kann. Ich möchte dir begegnen in meiner Liebe. Ich möchte dir begegnen in meiner Kraft. Ich möchte dir begegnen in meinen guten Gedanken, die ich über dich habe. Ich möchte dir Hilfe sein und deswegen erfülle ich dich mit meinem Geist, wenn du Ja zu mir sagst. Wenn du diese Rettung annimmst und wenn du mich einlädst in dein Leben. Wenn du das tust, dann hast du einen vollkommenen Vater im Himmel. Ich weiß nicht, wie dein Vater war oder ist, wie deine Beziehung zu deinem Vater ist. Aber ich weiß, dass kein Mensch perfekt ist. Aber unser Gott ist perfekt. Und unser Gott, der liebende Vater im Himmel, der lädt dich ein, zu ihm zurückzukehren. Dich von ihm lieben zu lassen, dich von ihm erfüllen zu lassen, dich von ihm heilen zu lassen. Denn das ist der Plan gewesen vom Vater. Er will, dass die Menschen zurückkommen können zu ihm, damit er ihnen helfen kann, damit er uns leiten kann, damit er uns Kraft geben kann, damit er uns heil machen kann und damit wir Vergebung erfahren können. Wir dürfen bei Gott unsere Lasten abgeben. Wir dürfen ihm unsere Schuld geben. Und ich glaube, jeder von uns hat Dinge im Leben, wo wir schuldig geworden sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke, Schuld nagt an mir. Das ist kein schönes weihnachtliches Thema. Das weiß ich. Aber das schöne Weihnachtliche ist, dass wir die Schuld abgeben dürfen. Und sagen dürfen, hier ist das, wo ich schuldig geworden bin. Und dass der Vater sagt, kein Problem. Das ist bei Jesus besiegt worden. Komm nur zu mir, gib mir die Schuld. Ich habe darüber gesiegt, dir ist vergeben. Das erfordert ein bisschen Mut, das weiß ich. Aber wir dürfen Rettung erleben. So wie Zacharias und Elisabeth auch Rettung erlebt haben. Die beiden hatten nicht das perfekte Leben. Zu der Kinderlosigkeit ist vielleicht noch zu sagen, dass in der Zeit das ganz andere Ausmaße hatte, wenn man keine Kinder hatte, als es heute der Fall ist. Und sie haben sich Kinder gewünscht. Sie haben dafür gebetet. Dieses Gebet wurde zwar erhört und wir lesen das so in einem Satz, aber für Zacharias und Elisabeth war das nicht so schnell. Diese Gebetserhörung kam viel später, als sie das gehofft hatten. Und Gott handelt nicht immer so, wie wir uns das wünschen, das weiß ich. Aber er handelt. Und so wie Zacharias und Elisabeth Gebetserhörungen erlebt haben, so kannst auch du Gebetserhörungen erleben. Wenn du Gott das Steuer überlässt, wenn du ihm die Bereiche gibst, wo du Rettung brauchst, wenn du nichts vor ihm zurückhältst, und Gott ist kein Wunschautomat. Wir können nicht einfach sagen, hier möchte ich das so und so. Aber was Gott uns verspricht ist, ich gehe mit dir dadurch. Was Gott uns sagt ist, ich habe einen guten Plan. Ich sehe, was du brauchst. Und Gott fragt uns, ob wir ihn nicht ranlassen wollen. an die Dinge, die uns belasten und beladen. Gott lädt uns ein, seine Kinder zu sein und das Leben mit ihm zusammen zu leben. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du sagst, ich kenne diesen Gott gar nicht. Ich bin hier jetzt heute reingestolpert in diese Kirche, weil es Advent ist und wir haben nachher noch einen Familien-Adventskaffee trinken. Und du denkst dir gerade, dann möchte ich dir sagen, Gott ist da und du kannst Vergebung und ewiges Leben bekommen, wenn du ihm dein Leben gibst. Da reicht ein einfaches Gebet. Nachher werden hier Leute sein unterm Kreuz, wo du hingehen kannst, wenn du diese Rettung erfahren willst und Jesus dein Leben übergeben möchtest. Dann kannst du da hingehen und das mit jemandem zusammen tun. Vielleicht gibt es auch bestimmte Bereiche in deinem Leben, du sagst, ich bin schon Christ, aber du bist wie in dieser Wartephase. Vielleicht, wie gesagt, keine 400 Jahre, aber du wartest schon lange auf Rettung. Vielleicht in der Familie, wo es knatscht. Vielleicht in einer Krankheit. Vielleicht hast du Schmerzen. Vielleicht auch Schuld und Sünde, wo du nicht rauskommst. Vielleicht hast du auch einfach so einen inneren Unfrieden. Vielleicht gibt es Dunkelheit in deinem Leben. Und da möchte ich dich ermutigen, fang an zu beten, wie Zacharias das getan hat. Wir wissen nicht, was Gott tun wird, aber wir wissen, er ist es, der uns retten kann. Er ist es, der uns vergeben kann. Er ist es, der uns verändern kann. Er ist es, der uns die Kraft geben kann, da durchzugehen, solange wie wir da vielleicht durchgehen müssen. Und er ist es. Er ist der Einzige, der Wunder vollbringen kann. Und wenn du sagst, da ist etwas, wo du Gott reinlassen möchtest, auch dann hast du die Möglichkeit, gleich ans Kreuz zu gehen und für dich beten zu lassen. Vielleicht sagst du auch einfach, boah, dieses Geschenk der Errettung, das möchtest du einfach wieder neu für dich annehmen. Das möchtest du wieder neu für dich persönlich annehmen. Auch dann kannst du gerne zum Kreuz kommen gleich und dich einfach segnen lassen. Es muss nicht immer was Schlimmes, Dramatisches sein. Wir dürfen auch einfach immer wieder neu sagen, ja, ich möchte mich freuen über diese wunderbare Errettung von Jesus. Egal wie es für dich ist, ihr seid eingeladen, gleich zum Kreuz zu kommen. Und zusätzlich haben wir noch etwas anderes, wodurch du das ausdrücken kannst. Vielleicht, wenn du sagst, du möchtest nicht für dich beten lassen, du möchtest das aber trotzdem ein Schritt gehen, der das ausdrückt, dann hast du gleich die Möglichkeit, hier nach vorne zu gehen. Hier sind zwei Stationen und im Saal ist auch eine Station und da haben ein paar liebe Leute aus der Gemeinde die Engelsbotschaft von heute für dich vorbereitet. In einem kleinen Umschlag ist eine Karte, in der steht, Gott hat einen Rettungsplan für dich. Und hinten drauf ist die Bibelstelle, um die es heute ging. Und das kannst du dir mit nach Hause nehmen. Als Bestätigung und als Erinnerung, dass Gott einen Rettungsplan für dich hat. Und wir machen das jetzt so, dass wir gleich in eine Zeit der Stille gehen. Ich werde einmal zu Anfang beten und dann sind wir einfach ein paar Minuten still. Das fühlt sich vielleicht erst unangenehm an, das ist aber nicht schlimm. Und du hast dann Zeit zu überlegen, ob du Gott heute das erste Mal dein Leben geben willst. Oder ob es einen bestimmten Bereich gibt in deinem Leben, wo du dir Rettung wünschst. Oder ob du sagst, Jesus, ich möchte einfach dieses Geschenk wieder neu empfangen. Erfüll mich wieder einfach neu mit dieser Freude über deine Rettung. Und dann hast du Zeit für dich, um das persönlich Gott zu sagen. Und du kannst nach vorne kommen in dieser Zeit. Gleich in der Stille oder sonst, während wir weiter Lobpreis machen und dir eine Karte holen. Und du kannst auch gleich schon zum Kreuz gehen. Auch das wird weiter möglich sein beim Lobpreis. Das machen wir jetzt. Ich bete zu Anfang. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du der Gott bist, der uns rettet. Danke, dass du dich so sehr nach uns gesehnt hast, dass du diesen Plan entworfen hast und detailliert umgesetzt hast. Danke, dass du ein Gott bist, der uns nicht überfährt, sondern der weiß, dass wir Menschen ein bisschen Vorbereitung brauchen. Danke, Herr, dass du Jesus auf diese Welt geschickt hast als kleines Baby und dass du schon wusstest, dass er unser Retter sein wird. Und Jesus, wir danken dir. Was können wir sagen für Worte außer Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist, unschuldig, aus lauter Liebe, weil du für unsere Krankheiten, für unseren Schmerz, für unser Leiden, für unsere Schuld, Herr, für unsere Scham gestorben bist. Und Herr, du siehst diejenigen unter uns, die dich noch nicht kennen und jetzt überlegen. Wir beten, dass du den Menschen hier heute begegnest. Und du kennst auch diejenigen, die hier sitzen und die schon lange warten auf Rettung. Und Herr, wir wollen dich einladen, dass du uns rettest, dass du uns begegnest, dass du uns erfüllst mit deinem Geist und mit deiner Kraft. Herr, verändere du uns. Und du hast jetzt ein paar Minuten Zeit, um ganz persönlich mit Gott zu sprechen oder auch schon, um nach vorne zu kommen. Wir werden ein bisschen Klavier im Hintergrund hören und ich bete dann zum Abschluss. Vater im Himmel, danke, dass wir uns auf dich verlassen können. Danke, dass du ein Gott bist, der rettet. Danke, dass du alles siehst und hörst, was wir gerade im Persönlichen dir gegeben haben und dir gebracht haben. Herr, wir beten, dass du deinen Willen geschehen lässt, dass du Kraft schenkst, dass du Veränderung schenkst. Danke, dass du unsere Gebete hörst, Herr. Du bist ein wunderbarer Gott und wir loben und preisen dich. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.